Wir könnten die Musik ewig plaudern lassen, aber dann haben wir weniger Zeit zu reden über die Krim, darüber, ob es nun einen bewaffneten Konflikt geben wird und was da eigentlich los ist in der Ukraine. Einer, der einige Semester auf der Krim studiert hat, Kunst und ja auch gerne mal auf die Krim fährt, ist Sergei Lochthofen. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Das trifft sich wieder. Ja, wir beide und die Weltpolitik.
Ja, auf der Krim. Wo haben Sie denn da studiert genau?
In Simferopol, das ist die Verwaltungshauptstadt, die größte Stadt auf der Krim. Da ist eine Kunstschule und da habe ich in den 70er Jahren eine sehr schöne Zeit zugebracht, als 17-, 18-Jähriger, so ein bisschen Bohem-Leben, soweit es in der Sowjetunion damals möglich war. Ich hatte Abitur hier gefertigt gehabt und war dann von zu Hause einfach weg. Da war ich noch ziemlich jung und hatte die Schnauze voll und da war die Krim nicht schlecht.
Simferopol heißt sie erst die Stadt.
Pol.
Also die Stadt Sewastopol ist der Hafen, um den es dann eigentlich geht, wo die Schwarzmeerflotte liegt.
Naja, es geht nicht nur um den Hafen, es geht schon um die Krim. Es ist glücklicherweise so, dass in der Berichterstattung ein bisschen mehr Information jetzt kommt und differenziert wird. Die Krim hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte. Das ist von den Griechen früher besiedelt gewesen, von den Römern, den Genuesen, den Tataren, Mongolen. Das Osmanische Reich war dort, die Katharina die Große war ja eine große Zarin aus Deutschland, ist eigentlich eine Deutsche, eine Serbsterin, die hat dann die Krim erobert. Es gab einen berühmten Krimkrieg im 19. Jahrhundert, da sind schon viele Menschen umgebracht worden, die Engländer und die Franzosen und die Russen haben sich da bekriegt. Also es hat schon eine sehr wechselvolle Geschichte und selbst mit uns ist ja ein bisschen verbunden, also die Goten waren ja auch dort. Also insofern, sag ich mal, ein sehr schöner Landstrich mit schönem Klima und vielen schönen Landschaften, auch einer schönen Landwirtschaft und so weiter. Also es ist schon ein schönes Fleckchen Erde und offensichtlich eben trotz der ganzen Historie jetzt weiterhin Zankapfel. 54 hat Khrushchev damals auch in Ukraine in einer großen Geste innerhalb der Sowjetunion die Krim aus dem Verbund von Russland der Ukraine zugeschlagen. Das ist damals nicht mit Begeisterung auf der Krim aufgenommen worden, aber zur Sowjetzeit spielte das keine Rolle, hatte mehr wirtschaftliche Überlegungen.
Mhm. Trotzdem war es ja eine Geste, weil er aus der Ukraine oder von der Krim kommt, Herr Khrushchev, und wird ja von vielen als historischen Fehler bezeichnet, dass er das damals gemacht hat, denn jetzt gibt es ja die Probleme. Es gibt zwar diesen Mietvertrag, Pachtvertrag, wie auch immer, aber der ist ja jetzt in Gefahr und die Russen haben Angst, dass ihr strategisch wichtigster Hafen, der für die Schwarzmeerflotte, wo es ja keine Alternative gibt, die können ja nicht einfach ihre Schiffe nehmen, woanders hin fahren, dass das jetzt in Gefahr ist. Deswegen reagieren die Russen auch so hart?
Nein, ich habe das Gefühl, Herr Rose, Sie schauen russisches Fernsehen und sind da voll der Argumentation der Russen erlegen. Mhm. Also, dass das eine Aggression ist und dass Russland im Prinzip ein Stück Ukraine überfallen hat, das ist völkerrechtlich unbestritten, auch wenn Sie das noch ein bisschen tarnen im Augenblick, aber Sie stehen ja direkt selbst vor den Kasernen der Ukrainer. Und es wird gezündelt. Es wird eigentlich gezündelt auf allen Seiten und das ist das, was mich ja so voller Sorge treibt. Wir sind ja nicht im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Russen zündeln, Europa zündelt, also ich meine jetzt in dem Fall die EU und auch die Amerikaner und es ist viel Unvernunft in diesen Dingen. Und die Ukrainer, also die Neuen, die die Macht haben in Kiew, sind nicht viel besser an dieser Stelle. Und da nützt sie in Russland die Situation aus, um vielleicht Fakten zu schaffen, auch mit Waffengewalt, und das finde ich grausam. Zumal wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, wenn dann sowas passiert, dann diese Gegenden, die ja zum Teil sehr schön liegen, über Jahrzehnte eigentlich konserviert werden und da nichts passiert. Wir haben im Kaukasus Ossetien, das ist an der Küste gelegen, etwas südlich, in Steinwurf von Sotschi entfernt. Das gehört eigentlich zu Georgien, das haben aber die Russen, sag ich mal, mehr oder weniger okkupiert und unterstützen dort eine antigeorgische Bewegung und seit 20, 25 Jahren passiert da gar nichts mehr, es vermieden, da fahren ein paar Russen noch in Urlaub dahin. Mancher Hörer wird ja noch Pizunda kennen, das ist selbst zu DDR-Zeiten angeboten worden, eine sehr schöne Landschaft und die ist einfach verloren für alle, weil man hier um Einflusssphären kämpft, weil man hier versucht, Macht zu demonstrieren. Und das Gleiche droht der Krim, obwohl die Krim die besten Voraussetzungen von der ganzen Ukraine und von ganz Russland hätten, sich gut zu entwickeln, weil der Tourismus könnte natürlich dort einsetzen. Die alten Zaren haben dort ihre Paläste und haben dort Zeiten zugebracht. Stalin, Churchill und Roosevelt haben sich dort getroffen. Das heißt, man hat einiges zu bieten, auch landschaftlich, klimatisch. Und das Ganze geht dann den Bach runter, wenn das natürlich ein solcher Konfliktherd ist. Also Es ist sehr viel Unvernunft in den Dingen und wir sind im 21. Jahrhundert, man passt es nicht, dass das in Europa passiert.
Um weiter bei der russischen Argumentation zu bleiben, das hätte man sich ja denken können, sagen diejenigen, die kritisieren, dass gerade die USA Milliarden in die Ukraine gesteckt hat, in die Oppositionsbewegung und das natürlich auch logistisch befeuert hat und damit angeblich diese Destabilisierung herbeigeführt hat. Und jetzt hat man den Salat, denn ja, klar, dass die Russen sich nicht kampflos zurückziehen, oder?
Also sie müssen ja unentwegt russisches Fernsehen schauen.
Ja, das macht Spaß.
Also die Amerikaner zündeln auch. Natürlich versuchen sie, ihre Einflusssphären zu erweitern. Das ist, sage ich mal, hoch zu kritisieren. Und die Europäer schauen ein bisschen bedeppert dazu, weil es ihre Nachbarschaft unmittelbar ist. Und die Russen auch. Das Dilemma ist, wir haben mehrere Konflikte, die sich zusammenbringen. Und die Ukraine ist in einer sehr schweren Situation, vor allem auch wirtschaftlich, wo ihr auch Europa und die Amerikaner nicht wirklich helfen können. Das ist das Dumme an der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt gestern gehört, der deutsche Entwicklungsminister will die Entwicklungshilfe für die Ukraine verdoppeln. Das heißt, die wird dann 40 Millionen, glaube ich, betragen. Das ist das, was die Oligarchenfrauen in der Ukraine am Wochenende für Shopping ausgeben in Paris. Das ist alles, sage ich mal, lächerlich und unsinnig. Und wenn wir sehen, wie Europa seine Konfliktpotenziale saniert, Griechenland und Portugal und Spanien, dann wissen wir, dass für die Ukraine, selbst wenn sie sich nach Europa orientiert, viel stärker eine schwere, schwere Zeit ins Haus steht. Die Leute werden noch ärmer und noch ärmer und noch ärmer und Sie können mir glauben, der Rentner in der Ukraine ist schon sehr, sehr arm. Mhm. Und der wird noch weniger bekommen. Das heißt, wir haben nicht viel Hoffnung, egal wer da sich jetzt durchsetzt. Es gibt nur eine Chance, alle zusammen an einen Tisch und sagen, wir müssen diesem großen Land, das auch seine Potenziale hat, nur eben halt schlecht verwaltet worden ist in den letzten 25 Jahren. Wir müssen ihm helfen, es gibt Chancen, es haben ja auch andere Länder sich berappelt, schauen Sie die kleinen baltischen Länder. Es waren schwere Zeiten, die mussten sehr den Gürtel enger schnallen, aber jetzt kommen sie auch gut wieder raus. In der Größenordnung von 2-3 Millionen geht das natürlich auch leichter als bei 30 oder 40 Millionen. Mhm. Aber es gibt keine andere Chance. Die Russen spielen eine Rolle. Es ist einfach unsinnig, davon auszugehen, dass die keine Rolle spielen. Diese Ostukraine um den Donbass herum, die ganze Industrie, das ist auch alles russisch dominiert. Und da ist es natürlich sehr, sehr dumm, in Kiew als eines der ersten Themen zu diskutieren, dass man dort die Amtssprache russisch abschafft oder auf der Krim. Das bringt natürlich die Bevölkerungsmehrheiten dort auf. Schauen Sie, auf der Krim gibt es nur ein Viertel Ukrainer, traditionell nicht viel mehr. Tataren sind 10%, da muss man auch sagen, die sollen ordentlich behandelt werden, aber es ist natürlich nicht die große Masse der Bevölkerung, fast 60% Russen. Das heißt ja auch, die Autonomie muss eigentlich mehr ausgebaut werden und die Russen und die Ukraine und wir müssen denen helfen, dass sie auf die Beine kommen. Aber genau das Gegenteil passiert, jeder versucht seine Einflusssphären auszuweiten. Wir wissen, was dabei rauskommt. Wir kennen das blutige 19., wir kennen das 20. Jahrhundert und es ist wirklich tragisch.
Was erwarten Sie für die Zukunft? Eine Abspaltung, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Armee auf die Schwarzmeerflotten, auf den Sevastopol-Hafen verzichten wird. Das scheint mir so eine Militärdoktrin zu sein. Nicht umsonst sind da ja unmarkierte Truppen, haben ja die strategisch wichtigen Punkte gesichert. Erwarten Sie eine Spaltung der Ukraine? Eine
Abspaltung der Krim? Spaltung ist in dem Falle nicht das richtige Wort. Die Krim ist ein separates Gebiet, das nicht richtig Russland ist und nicht richtig Ukraine ist. Also eine höchstmögliche Autonomie und die Möglichkeit, sich wirtschaftlich unabhängig von der Ukraine und von Russland zu entwickeln, Investoren anzuziehen, wäre das Sinnvollste. Dann würde uns das auch am wenigsten kosten. Ob die Beteiligten, die Russen, die Europäer, die Amerikaner überhaupt in der Lage sind, so viel Fantasie zu entwickeln, ich weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl, sie machen wie im 19. Jahrhundert diesen Kampf um die Einflusssphären. Mit dem Hafen, das sollte man nicht überbetonen. Also erstens haben die einen langfristigen Pachtvertrag, natürlich kann der auch irgendwo gekündigt werden oder so etwas. Und zweitens, gerade die Amerikaner müssen sich an dieser Stelle ja nicht aufspielen. Denken Sie an Guantanamo. Da ist überhaupt nicht die Diskussion, das ist ab immer und ewig den Kubanern abgenommen, die haben dort einen Stützpunkt und das interessiert die überhaupt nicht, was wir hier dazu meinen oder sagen oder nicht sagen. Sie haben ja dort auch noch die Häftlinge gehabt, also eine Enklave, die auch rechtlich vollkommen außerhalb der Welt war. Das heißt, es lässt sich aus Sevastopol immer eine Lösung finden, die auch für die Russen annehmbar ist und für die anderen, ohne dass man Krieg führt. Aber das ist nur ein Vorwand, das ist nur wirklich, die dürfen Sie nicht auf diese Argumentation weder der Russen noch des Westens reinfallen, nur ein Vorwand, um sich gegenseitig in Bedrängnis zu bringen. Unser Dilemma ist, dieser Putin ist natürlich ein eitler Kerl, der versucht jetzt, zu zeigen, ohne mir geht das doch alles gar nicht. Obwohl, der Hintergrund, und darüber haben wir ja schon oft gesprochen, in Russland sehr dünn ist, also bis auf Gas und Öl hat er nichts. Er hat 25 Jahre lang Wirtschaftsentwicklung verpasst, er bringt da auch nichts. Und wir müssen eigentlich über diesen Mann hinwegsehen und sagen, Russland ist für uns so wichtig wie noch nichts anderes hier so in der Gegend, wo es Konflikte gibt, und wir müssen deeskalierend wirken. Vor allem, wir sind ja mit Gas und Öl mit denen so verbunden, dass wir auch nicht viel rumreden können. Das ist das Dilemma, das wir ja auch gleichzeitig haben. Insofern, und da sind wir plötzlich in Thüringen und in der deutschen Politik, das Abnabeln von den Energieexporten, das heißt die Energie und die Energiewende in Deutschland, ist eine hochvernünftige, wenn auch ein bisschen teure Angelegenheit. Und jeder Einzelne knirscht mit den Zähnen, wenn er seine Rechnung kriegt. Aber in der Summe ist das der einzige Weg, um von solchen Leuten auch unabhängig zu sein.
Dann bleiben wir mal in Thüringen, oder können wir natürlich auch gleich zu Europa gehen, wenn wir wollen. In Thüringen wird ja gewählt, die Kommunen, aber auch gleichzeitig ein neues Europaparlament am 25. Mai. Das Interesse scheint ja da nicht so groß zu sein, aber wenn ich mir angucke, was da jetzt möglich ist, dass die kleinen Parteien sich freuen und sich die Hände reiben, wie stehen die Schaffung der 3%-Hürde? Ist das ein Affront gegen Europa, oder wie stehen Sie dazu?
Na, ich finde, ich habe bis jetzt immer ein relativ vernünftiges Verhältnis zu den Verfassungsrichtern gehabt, weil ich glaube, in vielen Angelegenheiten, auch in Bezug auf die Regierung, wenn die zu faul war, irgendwas zu machen, haben sie denen Beine gemacht. Aber diese Entscheidung finde ich völlig falsch. Die ist auch von der Argumentation verquer. Also ich habe bis jetzt immer doch versucht, einfach die Logik nachzuvollziehen, zu sagen, Europa hat kein richtiges Parlament, da können wir machen, was wir wollen. Eigentlich auch schon eine Anmaßung aus Deutschland heraus. Und nur bei uns in der Gemeinde, da geht das schon vernünftig. Und da ist die große Demokratie zu Hause oder in auf der Bundestagsebene. Also das ist alles wirklich schräg, und ich finde einfach auch unsäglich angesichts der Geschichte in Europa im 20. Jahrhundert, diese Zersplitterung einfach herbeizureden und auf diese Art und Weise, sage ich mal, auch die Fähigkeit der Leute, sage ich mal, konzentriert Politik zu machen, auch sich, sage ich mal, in Gruppen zusammenzuschließen, damit nicht das Land, das ja ohnehin in Gruppeninteressen zerfällt. Wir können doch nicht auf der einen Seite beklagen, dass Lobbyisten, Wirtschaft und alle anderen da versuchen, Einfluss zu nehmen, und dann sagen, ja, einzelne Leute, wer die bezahlt und von wem die bezahlt werden und was die machen, wissen wir dann gar nicht, dass die dann in die Parlamente kommen. Also ich finde diese Entwicklung eher unsäglich, und ich finde auch, da hat sich das Verfassungsgericht doch keinen Gefallen getan und unlogisch mit der Entscheidung.
Dann bleiben wir mal in Thüringen. Der Verfassungsschutz hat ja Gespräche mitgehört und hätte möglicherweise, wenn er es rechtzeitig weitergeleitet hätte, den Überfall in Ballstedt verhindern können. Nun ist ein Geheimdienst keine Ermittlungsbehörde, und die werten ja längerfristig auf. Das ist die aus. Das sagt der Verfassungsschutz zu seiner Verteidigung. Muss das sein, dass ein Verfassungsschutz, wenn er brisante Informationen hat, die tatsächlich an Ermittlungsbehörden weiterleitet, oder kann man das von einem Verfassungsschutz nicht erwarten?
Doch, selbstverständlich. Er ist ja genauso an Gesetz und Ordnung gebunden wie wir beide. Das heißt, wenn wir von einer Straftat Informationen bekommen, müssen wir darauf hinweisen. Das alles andere ist ja Unsinn. Ich glaube, da gibt es auch eigentlich keine vernünftige Argumentation. Ob es was verhindert werden konnte, wissen wir nicht. Ich meine, das war, wie es in Deutschland üblich ist, die Aufzeichnungen waren am Wochenende, die hat keiner ausgewertet. Das heißt also, der Überfall hat dann trotzdem stattgefunden und hat ja auch hier zu Recht für viel Unmut gesorgt in diesem Land. Und wenn der Verfassungsschutz natürlich auch in die Zukunft hinein begründen will, warum er überhaupt notwendig ist, sollte er an dieser Stelle nicht, sage ich mal, dumm sein, sondern das auch für sich nutzen. Was mich aber bewegt, sage ich mal, nachdem der Überfall stattgefunden hat, nachdem man diese Mitschnitte hatte, dass man die ganze Woche dann braucht, um sich ein paar Gedanken dazu zu machen, ja, gehen wir mal dahin, machen wir eine Razzia, schauen wir nach, ob wir Beweismittel sichern können. Ich glaube, in Thüringen, also das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, hat man wirklich das noch nicht verstanden und nicht verinnerlicht, dass die drei Mörder, um die es in München bei diesem Prozess geht, die einfach wahllos Menschen in diesem Land umgebracht haben, dass diese alle aus Thüringen kommen und dass diese laxe Haltung, die in den 90er Jahren dazu existierte, na ja, wir hatten das im Westen schon lange, die ganzen Berater, Minister, Verfassungsschutzleute kamen ja alle aus dem Westen. Es war ja bis auf die drei Dummköpfe, die da geschossen haben, alle anderen aus dem Westen, die das zu entscheiden haben. Die sagten, ach, das kennen wir schon lange, das ist nicht so schlimm. Nein, das ist schlimm. Und wenn ein Dorf terrorisiert wird von solchen Leuten, dann muss man natürlich dort nicht nur eine Razzia machen, sondern alle zwei Tage dorthin kommen. Dass es ihnen keine Freude ist, in Thüringen hier sich einzunisten. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und ich verstehe da auch die oberste Heeresleitung in der Politik nicht, muss ich jetzt wirklich sagen. Weder die Ministerpräsidentin noch ihren Minister, noch, sage ich mal, diese Koalitionsregierung. Und ich glaube, die Opposition muss da auch noch viel mehr Druck machen, damit einfach Thüringen aus dieser Schmuddelecke endlich rauskommt.
sagt Sergei Lochthofen in unserem Espresso-Plausch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich für Ihre Fragen.
Tschüss.